Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ladies and Gentlemen, this is your Captain speaking. Schnallt euch an, zieht den Gurt heute besonders eng, klappt die Tische vor euch hoch und stellt die Rückenlehne in eine...
In eine senkrechte Position, ganz genau. Alle schon mal im Flugzeug gesessen, stelle ich fest. Höher, schneller, weiter ist das Motto der Sendung. Wir haben so dermaßen viele super Themen für diese Woche, dass ich einen Teil davon auf kommenden Dienstag schieben muss, tatsächlich. Ansonsten würde diese Show heute hier aus allen Nähten platzen. Film- und Serienstarts halten sich halt einfach immer noch nicht an unsere eine Stunde Film. Ich arbeite weiter dran. Wir gucken in eine neue Serie nach einer wahren Geschichte. How to Sell Drugs Online heißt diese neue Serie, ist nach Dark jetzt eine neue deutsche Netflix Original Serie ab Freitag online. Wir sprechen heute mit zwei der Hauptdarsteller und dann schalten wir nach Saarbrücken zu Filmreif, dem Bundeswettbewerb Junger Film. Der beginnt diesen Donnerstag. Sehr, sehr geiles Kurzfilmfestival. Dann kommt Anna Wollner rein, hat das Elton John Biopic Rocketman für euch unter die Lupe genommen. Und dann starten außerdem noch der starbesetzte Psychothriller Ma, die Monster-Material-CGI-Schlacht Godzilla 2 und eine sehr spannende Doku über den Megastar-Fotograf Peter Lindberg. Ja, wie gesagt, Sendung geplatzt. Aus allen Nähten. Ich werde das deshalb alles dosieren für euch so nach und nach und dann mal schön der Reihe nach. Also anschnallen, Tische hoch, Rückenlehne senkrecht. Hatten wir sonst noch irgendwas zu bedenken? Ma?
Meine einzigen Hausregeln sind: Missbrauche den Namen des Herrn nicht.
Entschuldigung.
Und spuck bitte nicht auf meinen Fußboden.
Deutschlandfunk Nova.
Hi, ich bin Moritz Zimmermann, 17 Jahre alt und das hier ist meine Generation. Generation Z. Unbegrenzte technologische Möglichkeiten. Und was machen wir damit? Face Swap.
So sieht's ganz offensichtlich aus bei den zwischen 1997 und 2012 geborenen Menschen auf diesem Planeten. Anstatt alles dran zu geben, die nächsten Steve Jobs oder Bill Gates zu werden, hängen sie lethargisch an ihren Handys und tauschen Gesichter auf Fotos aus, wenn sie sich nicht in 38 Chats gleichzeitig 38 Mal unverständlichen Blödsinn dies das schreiben. Ne? Also Blödsinn dies das, gehst du Center, gönn dir, Kay, sowas halt. Das ist auch bei den Protagonisten der neuen Netflix-Serie nicht anders, die mit dem etwas sperrigen Namen How to Sell Drugs Online Fast um die Ecke kommt. Das Fast dabei dann auch noch in Klammern, ab Freitag neu beim Streamingdienst auf der Plattform zu finden. Ich habe die ersten drei Folgen für euch vorgeguckt. Es ist eine deutsche Serie, gemacht von, und da wird es jetzt tatsächlich spannend für euch, gemacht von der Bild- und Tonfabrik. Und das sind die Jungs und Mädels, die unter anderem auch Jan Böhmermanns Neo-Magazin Royal machen. Also wirklich richtig gute, richtig junge Typen. Allesamt, und bei Typen sind die Mädels jetzt übrigens mal gendermäßig included, die sind nämlich da auch echte Typen, also Kompliment, dies, das. 6 Folgen ab Freitag, Grundlage ist eine wahre Geschichte, und zwar die von Maximilian S. aus Leipzig, der da vor Jahren, also da im Sinne von Leipzig, übers Darknet quasi Europas größten Online-Drogenhandel aufgezogen hatte, aus seinem Kinderzimmer im Elternhaus heraus. Ist 2014 aufgeflogen, die ganze Nummer, nach Millionen, die er mit MDMA, also Ecstasy, gemacht hatte, weil er, kein Scheiß, zu viele seiner Drogenbriefe zu gering frankiert verschickt hatte. Für so viel Blödheit und das Dealen an sich gab es dann zünftige 6 Jahre Knast, die laufen aktuell. Für die Serie wurde das alles jetzt ein bisschen umgewandelt. Hier ist es jetzt der blitzeschlaue Gymnasiast und Computer-Nerd Moritz, der diesen Online-Drogenhandel mit seinem besten Freund Lenny zusammen aufzieht, weil Moritz seine Ex-Freundin Lisa beeindrucken will.
Wie verkauft man Drogen im Internet?
Boom.
Okay, das ist der kriminellste Gedanke, den du jemals hattest.
Ich hab gehört, dass sie Ecstasy verkaufen.
Hm?
Ecstasy verkauft. Egal wohin, wenn das klappt, dann können wir machen, was wir wollen.
Regel Nummer 1 vom Shop. Wir verlieren kein Wort über den Shop. Ist Fight Club.
Ja, hab ich nie gesehen.
Klar, dass die beiden sich relativ schnell mit Großdealern anlegen, denen sie dann überhaupt nicht gewachsen sind. Und die dann hier unter anderem sehr witzig in Form von Bjarne Mädel gespielt, auch schon mal an der Haustür klingeln, bis Moritz' kleine Schwester die Tür aufmacht.
Willst du Moritz schlagen?
Ja, mal sehen.
Okay, dann komm rein.
Warum Bjarne Mädel als Großdealer? Weil Arne Feldhusen einer der beiden Regisseure der Serie ist. Der hat ja auch Stromberg gemacht, Mord mit Aussicht und Tatortreiniger. Also Feldhusen ohne Mädel gibt's eigentlich nicht. Und damit ist dann auch klar, die ganze Story geht hier sehr in Richtung Schul-Sitcom. Nimmt höchstens mal so melodramatisch angedeutete Spitzen in Kauf, damit es nicht total albern und einfach alles nur lustig ist. Bild- und Tonfabrik hatte ich als Macher erwähnt. Die haben die Idee zur Serie dann einfach mal bei Netflix als National Original gepitcht und das hat geklappt. Die Leute da sind, habe ich eben schon angedeutet, wirklich einfach richtig gut. Nicht nur jetzt wegen Neo Magazin Royal, von denen ist unter anderem auch DocuPie, falls ihr das nicht kennt. DocuPie im WDR. Bitte guckt euch das mal an. In der Mediathek ist wirklich sehr geil. Was hat die Bild- und Tonfabrik hier jetzt bei How to Sell Drugs Online Fast so gut gemacht? Im Wesentlichen Innensicht statt Draufsicht. Das sind alles super junge Leute. Autor Stefan Titze zum Beispiel ist gerade mal 23. Die sind einfach nah dran an dem, worüber sie schreiben und wie sie es dann auch inszenieren lassen. In dem Fall vom angesprochenen Arne Feldhusen und von Lars Montag. Die können das wirklich. Das zeigt sich zum Beispiel in Splitscreens, in denen zum Teil die Story weiterläuft, während man die WhatsApp-Chats der Protagonisten parallel mitlesen kann. Zeit auch zwischendurch für, wie soll ich das nennen? Eigentlich sind es regelrechte Multimedia-Präsentationen im Bildschirm, wenn zum Beispiel irgendwelche chemischen Reaktionen von Drogen im Körper erklärt werden. Ist einfach sehr geil aufbereitet. Oder wenn so einzelne Szenenteile regelrecht zu In-Game-Action umgebaut werden und die Serie dann mal kurz zwischendurch auch wie ein Videospiel aussieht. Klar richtet sich das Ganze an eine eher junge Zielgruppe, trotzdem hatte ich Spaß an den Figuren, an den Dialogen, an der richtig guten 2019er Visualität der Serie und genau so geht's dann letzten Endes auch, wenn man solche Inhalte umsetzen will. Lasst da bitte einfach keine Mit-50er dran rumschreiben und sich die vorstellen, wie die Welt von 18-Jährigen heute vielleicht aussieht. Lasst es einfach Anfang 20-Jährige machen, die sind dann näher dran. Dann hat's Credibility und Authentizität, dies, das. Okay? So, dann gönnt euch, Bro. Ab Freitag draußen und wir sprechen gleich mit zwei der Darsteller. Mit Lena Klenke, die spielt die Ex-Freundin, die Nerd Moritz mit seinem Kinderzimmer-Drogenhandel zurückerobern will. Und wir sprechen mit Damian Hardung, der spielt den gut aussehenden Dealer der Schule, den Moritz ausboten will. Gleich hier. Und das ganz im Ernst.
Doch, das ist genauso passiert.
Jupp.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Wir reden über, ja, über was eigentlich? How to sell drugs online in Klammern fast. Das ist eh schon so ein langer Titel. Ich lasse mir das erklären von zwei der Hauptdarsteller, die ich euch angekündigt hatte in einer Stunde Film. Lena Klenke und Damian Hardung. Grüß euch beide erstmal.
Hallo.
How to sell drugs online in Klammern fast. Wie erklärt ihr den Titel euren Leuten?
Ich sage immer HTSDOF. Sag mal, was das ist. Said no one ever.
Aber sagt ihr in Klammern fast oder sagt ihr einfach nur...
How to sell drugs online fast. Ja. Ich sag's auch immer besonders schnell und dann alle so, bitte was? How to... Und dann so, wie, warum nennt man das so? Und dann immer die Erklärung, ja, weil das googelt ja dann irgendwann so. Okay, nicht so einfach.
Genau, ja, make a secret out of your secret. Richtig. Ihr seid, um mal kurz so ein Charakterprofil in den Raum zu schmeißen, der Dealer und sein Liebchen. Sozusagen. Ja, ihr wart da sicherlich sehr Method Acting unterwegs, denke ich. Also ihr habt alles eingeschmissen, was ihr in die Finger gekriegt habt, um das überhaupt nachfühlen zu können. Wie habt ihr euch diesem ganzen MDMA-Thema genähert? Habt ihr euch dann wenigstens mit Leuten unterhalten, die das Zeug irgendwie einwerfen? Weil es wird ja viel auch so Backstory-mäßig erklärt.
Das Schöne bei Dennis, der vertickt das, übernimmt das gar nicht selber. Das heißt, ich musste jetzt gar nicht spielen, wie er auf einem Trip ist.
Ich
musste nur wissen, wie mein Dealer ist. Und ganz ehrlich, da habe ich ein paar Freunde gefragt und dann lief die Sache.
Ja, also das finde ich eben auch sehr schön, dass man tatsächlich mal ein bisschen lernt, was dahinter steckt. Also wofür steht eigentlich MDMA, was ist Ecstasy, was ist der Unterschied? Und damit haben wir uns natürlich auch viel beschäftigt, weil den größten Fehler willst du natürlich nicht machen, dass du irgendwie was Falsches erzählst oder irgendwie, dann ist das was ganz anderes oder so. deswegen haben wir uns darüber einfach viel unterhalten mit den Regisseuren, mit den Autoren und geguckt, dass man irgendwie alles so versteht, dass man es dann irgendwie auch logisch rüberbringen kann. Also auch welche Effekte es hat, ist man irgendwie eher laut und aufgedreht oder ganz ruhig und irgendwie in sich, damit man es dann ganz gut nachstellen kann.
Insgesamt finde ich von der Machart, wenn wir darüber mal reden, eben schon kurz angesprochen, ihr selber redet ja in der Serie über die Generation oder Generation Z, die kriegt da schon irgendwie ganz ordentlich ihr Fett weg. Also wie ihr so seid. In der Regel gelangweilt von vielem, euer Potenzial nicht ausschöpfend, anstatt sich zu überlegen, was man mit den multimedialen Möglichkeiten heute anstellen könnte, hängen alle den ganzen Tag nur auf Facebook rum. Inwiefern denkt man dann, ja, ist jetzt nicht ganz so falsch oder bin ich komplett raus, trifft auf mich gar nicht zu?
Doch, ich finde, es ist schon sehr nah an dem, also die Autoren, die das geschrieben haben, die sind auch noch sehr jung. Also einer davon ist, glaube ich, auch erst 26 oder so. Und ich finde, davon lebt die Serie auch sehr, dass es tatsächlich nicht so, das haben Ältere geschrieben und versuchen, an der Generation dran zu sein, sondern es sind eben wirklich viele Sachen drin. Also man hört irgendwie Namen und man spricht nicht mit der Person oder versucht, was über die rauszufinden, sondern man guckt jetzt erstes auf Instagram nach. So. Das ist tatsächlich irgendwie inzwischen so. Wenn irgendwie Leute sagen, ja, ich drehe gerade mit dem und dem und dem, dann fragt man nicht, ah, und? Sondern dann guckt man sich den als erstes mal an. So, das hat sich irgendwie so etabliert. Und das wird in der Serie ganz gut dargestellt. Und trotzdem ist es ja jetzt nicht so, dass irgendwie alle nur... Also Moritz ist ja trotzdem zum Beispiel, was der da im Internet macht, das könnte ich jetzt nicht so. Und das finde ich dann schon beeindruckend irgendwie. Oder so übers Darknet wusste ich jetzt auch nicht Bescheid. Also die machen ja schon alle was aus sich, sage ich mal, aber es ist eben, gleichzeitig wird eben ganz gut dargestellt, dass man wie in so einer Überforderung ist, es so, du kannst alles machen und nichts und ja, was mache ich jetzt damit eigentlich? Das finde ich so ganz gut.
Ich glaube, es gibt die Tendenzen schon, wie du das sagst, letztendlich auch, aber man muss halt eben auch die andere Seite sagen. Ja. Es kann halt eben auch produktiv genutzt werden, das sehen wir halt bei Fridays for Future ja unglaublich und was das jetzt den Effekt auch für Europawahlen hatte und auf die Ergebnisse der Grünen und da muss man natürlich auch sagen, Chapeau an unsere Generation, sowas zu leisten und halt eben die sozialen Medien zu nutzen, um sowas zu organisieren.
Ja, und gleichzeitig ist das ja keine Einbahnstraße, ne? Das heißt, jeder andere im Business macht das ja mit euch genauso. Klar.
Deswegen ist es auch immer wieder so, dass man sich so selbst anguckt. Okay, wie stelle ich mich eigentlich da und auch durchaus mal eine Überforderung da hat, dass man, also ich habe auch Phasen, wo ich irgendwie sage, mach das einfach mal alles weg, gibt's nicht so, weil ich finde auch, wenn du dich konstant damit auseinandersetzt, dass das irgendwie auch anstrengend ist und dass man dann gerade so zu schätzen lernt, wenn man dann wirklich mit jemandem einfach mal wieder ein tolles Gespräch hat oder sich komplett dem Internet unabhängig kennenlernt oder sich daraus irgendwas ergibt, so, ey, ich habe was von dir gesehen und was machst du eigentlich, ne? Und nicht nur noch dieses sich gegenseitig auschecken oder wenn man irgendwie von Produktionen hört, die auch danach besetzen, was für eine Reichweite man auf irgendwelchen sozialen Medien hat.
Keine Ausnahme.
Guckt euch doch, ja, ich weiß, aber...
Guckt
euch den Menschen mal an und was kann der und wie ist der und passt das irgendwie in euer Projekt und nicht... Wie kann der irgendwie dann die Werbetrommel dafür rühren, was ihr da machen wollt? So.
Ja, du erzählst jemandem eine Story und der sagt, ja, weiß, habe ich gesehen.
Ja, voll.
War in deiner Insta-Story.
Ja, doch. Du warst ja auch gerade in
Dillard. Das ist immer das Geilste, stimmt. Wie war es denn im Urlaub? So, ich hab
Stimmt. Ach, verdammt. Ja. Ich hab's eigentlich keinem.
Doch, warte.
Doch, ein paar Leuten.
Ich hab nochmal so ein bisschen nachgedacht über dieses Thema Serie an sich. Was Serie auch noch vor gar nicht vielen Jahren für einen Ruf hatte, das hast du eigentlich eher so gemacht, wenn nichts anderes möglich war. Ist ja so. Ansonsten ne, hast du versucht, irgendwie Film, am besten Kinofilm. Und mittlerweile, Damian, Club der Roten Bänder, jetzt gerade Name der Rose, gerade gestartet auf Sky. Dazu jetzt How to Sell Drugs, reden aber die das Gleiche. Dazu Babylon Berlin, 8 Tage, wo wir uns drüber unterhalten haben. Ist Serie das neue geil, weil es halt irgendwie auch wieder so viel Qualität gibt?
Ich würde es nicht ausschließlich sagen, dass jetzt Serie das Neue geil ist. Ich glaube, die existieren halt nebeneinander und ich glaube, es ist unglaublich schön, dass man beide Formate hat. Ich glaube, es kommt letztendlich darauf an, habe ich eine Geschichte, finde ich die Geschichte geil, wie erzählt sich die Geschichte? Manche Geschichten sind einfach besser geeignet, in 90 Minuten zu erzählen und manche Geschichten sind einfach besser dafür geeignet, in einem großen, langen Stil zu erzählen.
Bei How to Sell Drugs ist es ja jetzt nicht so, auch wenn das... Für die, die es nicht wissen, erstmal wie eine total lustig ausgedachte Geschichte rüberkommt, ist ja nicht so, dass es eine ausgedachte Geschichte ist. Es gab ja diese Vorlage mit Maximilian S. aus Leipzig, Wie habt ihr euch damit beschäftigt, beschäftigen müssen? Oder haben
also ich hatte tatsächlich davor davon gar nichts gehört. Mhm. Und dann gab es irgendwie halt so eine erste Serienbibel, hieß es damals noch, weil es gab noch keine fertig geschriebenen Folgen und da stand es immer drin. Und da wurde eben auch der Name von seinem Shop erwähnt, der eben Shiny Flakes hieß. Mhm. Und dann habe ich irgendwie diese ganzen Weißartikel und so gefunden und dachte mir, okay, krass, das ist ja wirklich unfassbar, dass es das genauso gab. Aber tatsächlich ist es ja bei uns wirklich nur so ein ganz grober Kontext. Also bei uns ging es ja dann viel mehr darum, wirklich auch, wer sind die einzelnen Charaktere, wie sind die miteinander, was für eine Zeit erzählen wir, in was für einer irgendwie Zeit leben die gerade. Also es ist ja auch ganz wichtig, dieser Teenager-Kontext, wer bin ich, wo will ich hin und so. Und dieser ganze, diese Internet-Sache, die ist auch natürlich noch so ein kleines Schmankerl dazu, aber uns geht es ja natürlich hauptsächlich um die Charaktere. So.
Ja, und das ist ja vielleicht auch das Schöne, dass man doch noch irgendwie das Gefühl hat, in dieser vorstellbaren Geschichte, dieser nachfühlbaren Geschichte, dann doch so ein bisschen dies Absurde zu finden. Ja. Und das Unbekannte und das, wo man vielleicht auch gar nicht so unbedingt den Zugang zu haben will.
Ja.
Und das vielleicht auch ganz gut ist. Fein. Hat Spaß gemacht, euch beiden zuzugucken in How to Sell Drugs Online Fast. Wir sagen keine Klammern dazu, haben wir gelernt. Heute in eine Stunde Film von Lena Klenke und von Damian Hardung. Vielen Dank für den Besuch in eine Stunde Film.
Gerne.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Okay, kleines Experiment. Summt doch mal ganz leise Candle in the Wind vor euch hin. Oder wahlweise auch Can you feel the love tonight? Wenn ihr das hinkriegt, dann ist da vielleicht doch der ein oder andere heimliche Elton John-Fan von euch am Start. Das wäre gar nicht schlimm, sondern eher sogar vollkommen okay, denn spätestens, wenn ihr diese Woche in Rocket Man geht, seid ihr sowieso möglicherweise für immer im Elton-Universum verloren. Vor 2 Wochen hatte das Biopic über ihn, den großen britischen Songwriter und Pianisten, Premiere in Cannes. Jetzt ab Donnerstag läuft es dann auch bei uns in den Kinos und die liebe Anna Wollner kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Aber das hört ihr vielleicht besser selbst und komm, singt meinetwegen mit.
Holla, die Waldfee. Man muss schon wirklich zweimal hinhören und auch zweimal hinsehen. Da sitzt ein junger Mann in weißer Latzhose und glitzerndem Sternchen-Sweatshirt mit einer übergroßen weißen Sonnenbrille am Klavier des Troubadour-Clubs in Los Angeles und rockt im wahrsten Sinne des Wortes die Massen. Der junge Mann ist Schauspieler Taron Egerton, der hier natürlich Elton John verkörpert und alle Songs im Film selbst singt und damit den Liedern neues Leben einhaucht, sie neu interpretiert und auch ganz bewusst zeigt, dass er im Film von Regisseur Dexter Fletcher eben nur eine Interpretation von Elton John sein kann.
Dexter, myself and Giles would sit at Abbey Road and cry with laughter, having the time of our lives, taking the piss out of, can I swear? It's too late. Taking the piss out of each other and having the best time. And we did work on the songs to try and make them our own. Some we deal with more authentically and faithfully, and some we really mess with and reimagine, always with Elton's blessing.
Elton Johns Segen, der war extrem wichtig für Egerton und Fletcher und den gab es. Denn Elton John hat Rocketman gleich mitproduziert und natürlich ordentlich beim Drehbuchschreiben mit Anekdoten geholfen. Zum Glück, denn Rocketman ist kein klassisches Biopic im traditionellen Sinne einer Künstlerbiografie, sondern vielmehr ein fantasievolles, ein verkitschtes, ein überbordendes Musical und ein Psychogramm über einen jungen Musiker auf dem Weg zum Weltruhm.
Bernie Taupin?
Ja, dann bist du Elton?
Ja.
Hi.
Also das ist mein Künstlername.
Ah, du kannst mir ja deinen richtigen Namen verraten, wenn wir uns besser kennen.
Fletcher, der gerade ja erst nach dem Ausscheiden von Bryan Singer Bohemian Rhapsody hat retten müssen, macht aus den ersten Karrierejahren von Elton John eine Art schillernde Therapiesitzung mit Familienaufstellung, immer wieder gebrochen mit Musical-Momenten, die sich disharmonisch in die Handlung einfügen. Auf dem Tiefpunkt seiner Karriere sitzt Elton John mit einem paillettenbesetzten orangenen Teufelskostüm in einer Art Gruppentherapie und arbeitet sich an seinen Eltern, seinem Manager und Ex-Freund John Reed und der eigenen Karriere mit allen Höhen und Tiefen ab.
Geh ins Studio und mach Musik oder lass es. Ist mir egal.
Nur so lange, bis dir das Geld ausgeht.
Tu, was du tun musst. Dann sehen wir uns vor Gericht wieder. Du hast einen Vertrag mit mir seit vielen Jahren. Ich kassiere meine 20% auch dann noch, wenn du dich längst umgebracht hast.
Beschönigt wird dabei nichts. Naja, vielleicht ein bisschen, aber es gibt eben doch sehr viel Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Rocketman bietet das volle Programm und zeigt auch die Schattenseiten des Ruhms. Genau das war Fletcher und Elton John wichtig.
He's very clear that he didn't want it to be self-serving. There's no upside for him in that. He's always been very clear and honest and open about who he is, and the film attempts to reflect that and be a part of that as well. And so I think that's one of its great strengths, is that it's not hidden, and that's why it's so full of this kind of joy and joie de vivre, you know, this kind of lust for life almost, really. That's what it's trying to communicate and be a part of that. There's nowhere that I couldn't shine a light. There was no dark corner where he was like, don't go, you know. If it serviced what the film needed and wanted to be at any particular time, then that's where we went. And he backed off and let us play. He let us... Tell the story.
Und was für eine. Das Konzept Elton John müssen wir nach dem Film definitiv überdenken, obwohl wir ja alle das Gefühl haben, ihn irgendwie zu kennen, meint zumindest Egerton, aber der weiß wenigstens, wovon er spricht.
I mean, he's a global phenomenon and people feel a sense of ownership over Elton's work because these songs, they highlight moments in our lives, which is why everyone feels such a personal investment in him and his life. So to portray him has felt like a huge, huge honor and a huge responsibility. It just feels, the enormity of it is borderline overwhelming. So there's that. But then also, I've gotten to know him and I'm very proud to call him a friend.
Der Film lebt Freundschaft hin oder her. Neben den vielen Songs, die in anachronistischer Reihenfolge aber immer zur Stimmung und Handlung des Films passen, vor allem auch von den Kostümen, mit allen schillernden modischen Entgleisungen, die Elton John so hatte.
You know, if you take snapshots of Elton's career and snapshots of our movie, you will see that the costumes, for example, are evocative and inspired by what Elton really wore, but they're different iterations. It's not that we didn't do our homework, it's that we're trying to be sort of authentically creative with it and in the hope of achieving some sort of integrity. The same goes for the music, the same goes for my performance, my relationship with Richard's character. It's inspired by and I hope emotionally true to the spirit of what happened. They are reimaginings.
Rocketman ist glitzernd, queer, ein bisschen exaltiert und übertrieben, eine wahre Achterbahnfahrt, trifft aber immer die richtigen Töne und setzt Elton John ein filmisches Denkmal. Rocketman ist der Film geworden, der schon Bohemian Rhapsody hätte sein müssen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Wir haben vor einiger Zeit hier in einer Stunde Film schon mal über ein noch recht junges, aber jetzt schon extrem erfolgreiches Filmfestival gesprochen. Über Filmreif, das Bundesfestival Junger Film in St. Ingbert in Saarbrücken. Dieses Jahr zum zweiten Mal erst am Start. Ein reines Kurzfilmfestival mit so vielen extrem guten Einsendungen und daher auch am Ende wirklich so vielen guten Wettbewerbsfilmen. Die Jungs und Mädels, da liegen mir wirklich, muss ich sagen, sehr am Herzen. In zwei Tagen geht's jetzt los, also am Donnerstag Christi Himmelfahrt und dann geht's bis Sonntag. Und deshalb bin ich sehr gespannt, wie sehr die da jetzt in den letzten Vorbereitungszügen liegen. Zwei der Filmreif-Organisatoren sind in der Leitung nach Saarbrücken. Hallo Fabian Roschi und hallo Jörn Michaelis.
Hallo. Moin,
hallo.
So zwei Tage vor Startschuss, ihr zwei beiden. Wie hoch ist der Stresspegel bei euch gerade auf so einer Skala von alles gut bis ach du Kacke?
Ist schon ziemlich
alles gut bis alles Kacke ist alles dabei. So kommt auf die Sache an.
Ja, wir sind tatsächlich ziemlich am Rotieren im Moment. Also uns steht der Schweiß schon ein bisschen im Gesicht. Aber und die Nächte werden immer schlafloser, weil wir natürlich alle aufgeregt sind. Aber es macht natürlich auch wahnsinnig viel Spaß. Deshalb geht das und deshalb machen wir das ja auch.
Und am Donnerstagabend geht's jetzt endlich los. Wie und womit genau?
Genau, genau. Wir starten am 30. abends um 18 Uhr mit der Eröffnung und mit den ersten beiden Filmblöcken. Freitags und samstags haben wir dann den ganzen Tag durchgehend Programm. Morgens in der Kinowerkstatt, ein kleines Kino in St. Ingbert und dann hauptsächlich in unserem Open-Air-Kino. Und die Preisverleihung sonntags ist dann um 14 Uhr in der Stadthalle St. Ingbert wieder.
Ihr zeigt die Kurzfilme in Blöcken. Wie genau läuft das ab? Also wie lang sind die zum Beispiel?
Ja, unser Motto ist ja dieses Jahr kürzer, als man denkt. Das heißt, unsere Filmblöcke sind auch relativ kurz gehalten. Das soll wie so ein kleines Buffet sein mit kleinen Häppchen, von dem man sich so bedienen kann. Wir haben so 5, 6 Kurzfilme in einem Filmblock. Das sind vielleicht eine Stunde Film und dann gibt's noch ein kurzes Gespräch mit den Filmschaffenden immer hinterher. Möglichst zugänglich für alle Menschen, die irgendwie daran interessiert sind und Lust haben, den Kurzfilm mal zu erleben, weil der hat's ja einfach auch sau schwierig, diese Kunstform, die man ja nirgendwo mehr sehen kann. Und das ist auch so ein bisschen unser Ziel, möglichst zugänglich den Film zu präsentieren. Deswegen auch dieses Open-Air-Kino, wo jeder dazu kann, damit dieser Film jetzt endlich mal eine Bühne bekommt.
Jetzt habt ihr aber nicht nur die ganzen Kurzfilmblöcke im Programm, die ihr zeigt. Es gibt noch ein paar andere spannende Events. Es gibt zum Beispiel den jungen Pitch, es gibt das Mondo Trash-Film Open-Air und den jungen Clip. Könnt ihr zu denen auch noch mal ein bisschen was erzählen vielleicht?
Ja, das haben wir uns in diesem Jahr so ein bisschen neu ausgedacht. Der junge Clip ist unser Musikvideopreis, weil wir eben auch Musikvideos zeigen wollen und tatsächlich dort auch viele Einreichungen bekommen haben. Sehr, sehr schöne Musikvideos, die wir dann auch auf unserer Open-Air-Bühne zeigen. Der junge Pitch ist ein Wettbewerb für Drehbuchautoren und Autorinnen, die ihre aktuellen, noch unverfilmten Konzepte bei uns präsentieren und eine Jury wählt dann eines der Konzepte aus und die bekommen dann eine Stoffentwicklungsförderung, also damit die aus diesem Konzept dann auch wirklich ein Drehbuch machen können. Und Mondo Trash Film ist so ein kleines Highlight, glaube ich. Das wird bestimmt sehr lustig, weil zwei Filmkritiker, beziehungsweise zwei Schauspieler, die zwei Filmkritiker spielen, bei uns auf die Open-Air-Kinobühne kommen werden und Trash-Filme aus unseren Einreichungen sichten und kommentieren und auf mit einem Augenzwinkern kritisieren werden.
Was ich ja total krass finde und wo ich finde, ihr auch richtig stolz drauf sein könnt, euer Jurypräsident. Das ist eine echte deutsche Radio-Regie-Legende, also jetzt schon und gerade ganz aktuell nebenbei auch noch frisch gebackener 6-facher deutscher Filmpreisträger geworden mit seinem Drama Gundermann.
Es ist irre, irre. Andreas Dresen da zu haben, ist fantastisch. Wir freuen uns auch wahnsinnig auf ihn und wir haben extra, damit er bequem sitzen wird, auch schon ein paar Sessel organisiert, damit der Aufenthalt für unsere tolle Jury dann auch möglichst angenehm wird.
Ja gut, dann bitte jetzt nochmal für alle, die es nicht wissen und für die St. Ingbert und das Saarland jetzt nicht völlig unerreichbar sind. Wo gibt's Tickets? Wie kommt man zu euch? Was muss machen, wer bei Filmreif 2019 dabei sein will?
Natürlich gibt es alle Tickets und alle Infos und das Programm auf junger-film.de und das sind Tagespässe, die kosten 5 € und da kann man sich einen ganzen Tag im Open-Air-Kino, aber auch an allen anderen Kinos und Abspielstätten bei uns aufhalten und Filme gucken bis zum Abwinken, bis man nicht mehr kann. Das wird bestimmt sehr, sehr schön und genau. Eben die Idee ist, das möglichst zugänglich für alle zu machen, die Lust haben, den Film mal zu entdecken.
Finde ich sehr cool. Wünsche euch fürs zweite Mal Filmreif, das Bundesfestival Junger Film 2019. Mega viel Erfolg. Haut rein, macht's fett. Vielen Dank, Fabian Roschi und Jörn Michaeli.
Vielen Dank, Tom. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Okay, alle mal kurz zuhören. Meine einzigen Hausregeln sind: Missbrauche den Namen des Herrn nicht.
Entschuldigung.
Und spuck bitte nicht auf meinen Fußboden. Und du, gib mir die Autoschlüssel. Du musst dich bei mir melden, wenn du die wiederhaben willst. Ich will sicher gehen, dass du fahren kannst.
Cool, ja, super.
Okay, und niemand geht nach oben. Das ist meine Welt. Und im Moment ist sie ein Chaos. Also, hier unten könnt ihr von mir aus machen, was ihr wollt. Aber ihr wisst schon.
Zur Hölle, ja? Na klar doch. Danke, Lady.
Ich hole euch ein paar Becher und Eis.
Okay, 2 habe ich noch für heute. 2 Filmstarts von übermorgen, also neu diese Woche im Kino. 2 Filmstarts, die wir wirklich zusammenraffen können. Das hier ist der erste, sehr schlichter Titel, ganz einfach Ma. Und der Titel ist nicht das einzig Schlichte am Film, höchstens schlicht das einzige, das sich durch den ganzen Film zieht. Ich war sehr gespannt, weil Star besetzt, die wunderbare Octavia Spencer zum Beispiel, spielt eben jene Ma, eine erwachsene Frau, die so ein paar Highschool-Schülern Alkohol gekauft hat. Das geht ja in den USA erst ab 21, also schicken alle, die jünger sind, gerne mal Ältere in die Schnapsläden und zahlen in der Regel dann für diesen Gefallen des Alkoholbesorgens. Ma verhilft also diesen noch nicht 21-Jährigen zu einer fetten Party und taucht ab da öfter mal in deren Umfeld auf, kauft weiter Getränke ein, plötzlich auch ganz ungefragt. Sie könnten ja auch bei ihr zu Hause feiern, sie hätte da so einen leeren Keller. Daher eben die kleine Verhaltensregelansprache, die ihr gehört habt. Ihr ahnt was? Gut, denn hier handelt es sich um einen Psycho-Horror-Thriller. Ma, um es vorsichtig auszudrücken, hat maximal einen an der Waffel und einen echt düsteren Grund, die ganzen minderjährigen Party-People in ihr Haus zu locken. Hat so ein bisschen was von Hänsel und Gretel meets Misery, fast zumindest. Und bevor all die besoffenen Hänsels und Gretels merken, was Ma eigentlich will, ist es auch schon zu spät. Das ist spannend sogar bis zum gewissen Punkt, dann aber viel zu durchsichtig, viel zu überraschungsfrei und auch viel zu wenig erschreckend, halb gar lauwarm, nicht zu Ende gedacht, mit einem wirklich nicht besonders guten Ende obendrauf. Also ganz seichtes, ungesalzenes Popcorn-Kino, wo man auch den Honig vergessen hat, mag das funktionieren. Psycho-Horror-Fans brauchen da aber nicht reinzugehen, trotz eben einer tollen Octavia Spencer, die hier schon so ein bisschen so auf Kathy Bates in Misery macht. Trotz Luke Evans, trotz Allison Janney, trotz Juliette Lewis, und das sind mal echt vier fette Namen, aber zu dünn die Suppe, Salz fehlt auch, soll wer anders auslöffeln, ihr nicht. In diesem Sinne, weg damit. Alternative, hier bitte sehr, riesengroß, schuppige Haut, schlechter Atem, miese Laune. Bitte wer? Ich? Hallo. So gut solltet ihr mich mittlerweile kennen. Ich bin nicht riesengroß.
Was wir hier sehen, ist die Rückkehr der Titanen.
Wie viele von den Dingern gibt es?
17 und ansteigend.
Schon irgendwie schräg, oder?
Ja, das ist schon irgendwie schräg. Auch in Godzilla 2, King of the Monsters, haben wir Menschen die Erde umwelttechnisch hingerichtet. Das ist gerade Filmstoff für beinahe jede Apokalypse auf der Leinwand. Nur, dass eben hier jetzt die Titanen wieder erwachen. So groß wie ein mittleres Empire State Building und ganz zufällig äußerlich irgendwie an Khaleesis Drachen erinnernd, haben die natürlich völlig unentdeckt irgendwo im Erdinneren gehaust, so tiefgefroren und nur darauf gewartet, dass diese bescheuerte Gattung Mensch den blauen Planeten hops nimmt, um dann aus dem Dornröschenschlaf zu erwachen und die Erdoberfläche von diesem unangenehm suppenden Ekzem namens Homo sapiens zu befreien. Dabei hatten wir Menschen es doch gar nicht böse gemeint und wollen gar nicht von 17 gigantischen Megadrachen-Titanen geröstet werden. Wie gut, dass plötzlich ein altbekannter Japaner, erstmals im Filmjahr 1931 auf der Leinwand gewesen, um den Menschen beim Wiedergutmachungsversuch zu helfen, erscheint. Jawohl, es ist er. Nein, doch, es ist genau er. Und haltet euch bitte fest beim nun folgenden, kaum zu ertragenden Wortwitz.
Mein Gott, Zilla. Haha,
hahaha, 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 das ist so witzig. Mein Gott, Zilla. So witzig. Nicht. Und das gilt leider auch für den Großteil der anderen platten Dialoge. Godzilla kommt aus dem Meer, um den Menschen gegen die Titanen zu helfen. Das ist wirklich so dermaßen bekloppt, dass es schon fast wieder gut sein könnte, wenn es nicht so wahnsinnig bekloppt wäre. Materialschlacht, bitte. CGI auf Anschlag bis zum Maximum, meinetwegen. Das Problem ist, einfach nur mehr, größer und fetter macht's unterm Strich nicht besser. Nichts in diesem Film an Leinwand-Superlativen, was wir nicht schon beispielsweise in den Pacific Rim-Filmen oder auch in Jurassic World gesehen hätten, da halt nur leider echt viel besser. Dazu viel ist sehr dunkel und so entweder in permanentem Regen oder Vulkanausbrüchen. Das hat bei mir wiederum leider nur zu Wutausbrüchen geführt. Diesen Godzilla 2 braucht so in der Form wirklich kein Mensch. Da funkelt nichts und da erstickt jeder potenzielle Wow-Effekt im völlig überzüchteten Gigantismus. Ihr könnt es lassen, es tut mir leid. Vor allem übrigens tut es mir leid für die junge Millie Bobby Brown, die kennt ihr aus der Erfolgsserie Stranger Things, denn die spielt ihre Rolle nach Möglichkeiten wirklich gut im Film und kann nichts dafür, dass um sie herum so ein großer Unfug passiert. Mein Fazit.
Mein Gott, Zilla.
Mehr kann man dazu nicht sagen. Außer Tschüss für heute, das war's mit Eine Stunde Film. An diesem Dienstag ist heute, ganz genau. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag weiter. Dann mit Stefan Tietze, dem Autor von How to Sell Drugs Online Fast und Gast bei uns, Peter Lindberg, der Mega-Oberstar-Fotograf zu einer neuen Doku über ihn, Women's Stories. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich bin raus und tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.